BR Heimat lesen.
Eigentlich wollte der oberbayerische Schriftsteller Ludwig Thoma Förster werden, so wie sein Vater. Darum beginnt er auch im Wintersemester 1886-87 das Studium der Forstwissenschaft in Aschaffenburg. Er bricht jedoch nach dem ersten Jahr ab, wechselt nach München an die Ludwig-Maximilians-Universität und beginnt hier mit dem Studium der Rechtswissenschaft. Am 6. Dezember 1890 besteht er die mündliche Prüfung »Mehr schlecht als recht«. Seine Doktorarbeit lässt Thoma nie drucken, weshalb er auch keine Promotionsurkunde ausgehändigt bekommt. Streng genommen hätte er, der stets so großen Wert auf seinen Doktortitel gelegt hat, diesen Titel gar nicht führen dürfen. Im Herbst 1894 eröffnet Thoma eine Anwaltspraxis in der Dachauer Altstadt. Seine Schwestern Marie und Bertha führen ihm den Haushalt. Die Kanzlei läuft gut, Thomas Einkünfte steigen und aus den Rechtsfällen seiner bäuerlichen Mandanten kann er wunderbares Material für seine literarische Arbeit schöpfen. Thomas Erzählungen aus dem bäuerlichen und kleinstädtischen Umfeld sind brillant und gehören für mich zum Besten, was Ludwig Thoma geschrieben hat. So harmlos die Geschichten sind, so herausragend sind Thomas Sprache und seine Beobachtungsgabe. 1897 erscheint beim Verlag Albert Langen München ein Band mit Kurzgeschichten mit dem Titel Agricola, lateinisch für Bauer. Und den nehmen wir uns ab heute in Heimatlesen mit großem Vergnügen vor. Christian Jungwirth liest und ich wünsche Ihnen eine recht gute Unterhaltung.
Einleitung. Ich will dich in das kleine Dorf führen, wo die Geschichten spielen. Du bist schon dort gewesen oder doch daran vorbeigefahren, aber du hast nicht Acht darauf gehabt. Denn wer die Gegend nur flüchtig sieht, mag sie wohl für reizlos halten. Da eine Wiese, dort ein Feld, in weiter Ferne vielleicht ein Wald, aber immer das Nämliche und nichts Großartiges, was den Blick fesselt oder den Wunsch aufkommen lässt, anzuhalten und länger zu bleiben. Ja, vielleicht hast du im Geheimen die Leute bemitleidet, die nicht wie du im schnellen Fluge durch diese Gegenden eilen dürfen, sondern darin bleiben müssen, viele Wochen und Jahre, ihr ganzes Leben lang. Aber steig nur aus und geh mit mir dort auf den Hügel hinauf. Vielleicht findest du manches, was dir gefallen mag, und vielleicht nimmst du Anteil an denen, die hier ihre Freude suchen und ihre Arbeit tun. Soweit dein Blick reicht, wölbt sich ein Hügel hinter dem anderen. Alle bedeckt mit reichem Gottessegen, weit hinten verlieren sich die dunkelgelben Ähren im blauen Himmel. Nun beugen sie sich im leichten Winde und wiegen sich hin und her. Da kommen tiefe Schatten in das helle Gold, und es sieht so aus, als läge ein wogendes Meer zu deinen Füßen. Und schau nur hin, als wüchs er aus den Garben heraus, lugt dort ein Kirchturm vor. Wenn du scharfe Augen hast, kannst du sehen, wie sich daneben ein leichter Rauch in der Luft verflüchtigt. Das gibt uns anheimelnd Kunde, dass in der stillen Einsamkeit Menschen für ihr tägliches Brot sorgen. Nun schreiten wir tüchtig aus und gehen darauf zu, an einem Weiher vorbei, in dem sich die gelben Halme und der Himmel darüber spiegeln, den Bach entlang, der sich bald in den Wiesen versteckt, bald lustig über glitzernde Kieselsteine plätschert, bis wir am Eingange des Dorfes stehen. Da liegen nun die kleinen Häuser, in helles Licht getaucht vor uns, und es mag dich ein eigenes, friedliches Gefühl überkommen, wenn du denkst, dass auf dem kleinen, weltverlorenen Flecke Menschen ihr Leben zubringen, just so, wie es ihre Eltern und Ureltern taten. Hier das sauber geweißte Schulhaus, drüben das staatliche Wirtsanwesen mit dem großen Hofe und dem lustig aufgeputzten Maibaume darin. Weiter nach vorne auf einer Erhöhung die Kirche und der stille Friedhof. Das ist die Welt. Wünsche und Hoffnungen, Freude und Leid sind in den engen Raum gebannt. Da spielen sie als Kinder und wachsen heran, da kämpfen sie mit der Sorge und werden alt. Und wenn sie den Weg von der Schule zum Friedhof zurückgelegt haben, ist ihnen so viel geschehen wie denen, welche draußen in der Welt hassen und lieben. Meinst du nicht, dass es sich verlohnen könnte, das kleine Leben kennenzulernen? Die Vorrede ist fast zu ernst für ein Buch, das lustig sein will. aber ich will im Nachstehenden dieses Leben schildern, und wenn ich dabei, so gut und schlecht es ging, den heiteren Ton anschlug, so hat mich die Meinung dazu gebracht, dass man die Sorgen der Werkeltage am besten trifft, wenn man sie mit Humor behandelt. Ob es mir gelungen ist, weiß ich nicht. Doch das eine kann ich versichern, dass mir bei dem Streben, wahr zu sein, die Absicht ferne gelegen hat, jemanden zu verspotten. Agricola, frei nach Tacitus, Germania. Vor beinahe 1800 Jahren hat der berühmteste aller Geschichtsschreiber mit vielem Wohlwollen und ehrlicher Bewunderung unsere Vorfahren geschildert. Da es eine schöne und für die Nachwelt so wertvolle Aufgabe ist, Situs Gentium Describere, Land und Leute zu beschreiben, so will ich versuchen, Sitten und Gebräuche der Nachkommen zu zeichnen. Aber nicht derer, welche untreu germanischer Sitte Städte bewohnen, sondern derer, welche ferne von ihnen die Felder bebauen. Daher auch der Titel der Schrift. Die Ebene Germaniens, vom Donaustrom bis zu den Alpen, bewohnen die Bajuwaren. Ich halte sie für Ureinwohner dieses Landes, für selbstgezügelt, wie sie in ihrer Sprache sich heißen. Fremden Einwanderern ist es schwer, sich mit ihnen zu vermischen. Gewiss ist, dass sie nie mit den Autochtonen verwechselt werden können. Da sich dieses germanische Volk nicht durch Eheverbindungen mit fremden Nationen vermischt, bildet es einen eigenen, sich selbst gleichen Stamm. Daher auch der nämliche Körperbau bei dieser zahlreichen Menschenmasse, dieselben ungewöhnlich ausgebildeten Hände und Füße, dieselbe harte, widerstandsfähige Kopfbildung. Wie die Vorfahren sind sie zu stürmischem Angriff tauglich und gerne bereit. Für Strapazen und Mühseligkeiten haben sie große Ausdauer. Nur Durst können sie nicht vertragen. Das Land ist verschieden gestaltet. Wälder wechseln mit Getreidefeldern, Höhenzüge mit großen Ebenen. In der Nähe der größten Ansiedlung erstreckt sich ein großes Moos. Hier hat sich der Stamm am reinsten erhalten. Die Bajuwaren haben viel Getreide und Vieh. Doch herrscht über den Wert dieser Dinge jetzt großer Streit. Das Geld haben sie schätzen gelernt. Sie lieben nicht nur die alten, längst bekannten Sorten, sondern auch sämtliche neue. Das Hausgerät ist einfach. Besonders an den Gefäßen schätzen sie den Umfang höher als kunstfertige Arbeit. Waffen hat dieses Volk vielerlei, doch wird auch hierin mehr auf Tauglichkeit als auf Schönheit gesehen. Sehr verbreitet ist die kurze Stoßwaffe, welche jeder Mannbare in einer Falte der Kleidung trägt. Ihr Gebrauch ist aber nicht freigegeben, vielmehr sucht die herrschende Obrigkeit, in den Besitz derselben zu gelangen. In diesem Falle ersetzt sie der Volksgenosse stets durch eine neue. Als Wurfgeschoss dient ein irdener Krug mit Henkel, der ihn auch zum Hiebe tauglich erscheinen lässt. An ihren Zusammenkunftsorten sucht bei ausbrechendem Kampfe jeder möglichst viele dieser Gefäße zu ergreifen und schleudert sie dann ungemein weit. Die meisten Bajuwaren führen eine Art Speere oder in ihrer Sprache Heimtreiber aus dem heimischen Haselnussholze, ohne Spitze, biegsam und für den Gebrauch sehr handlich. Wo diese Waffen fehlen, sucht jeder solche, die ihm der Zufall bietet. Ja, es werden zu diesem Zwecke sogar die Hausgeräte wie Tische und Bänke ihrer Stützen beraubt. Beliebt sind auch die Bestandteile der Gartenumfriedung. Vor dem Beginne des Kampfes wird der Schlachtgesang erhoben. Es ist nicht, als ob Menschen kehlen, sondern der Kriegsgeist also singe. Sie suchen hauptsächlich, wilde Töne zu erzielen und schließen die Augen, als ob sie dadurch den Schall verstärken könnten. Sie kämpfen ohne überlegten Schlachtenplan, jeder an dem Platze, welchen er einnimmt. Der Schilde bedienen sie sich nicht. Als natürlicher Schutz gilt das Haupt, welches dem Angriffe des Feindes widersteht und den übrigen Körper schirmt. Manche bedienen sich desselben sogar zum Angriffe, wenn die übrigen Waffen versagen. Der vornehmste Sporn zur Tapferkeit ist häufig die Anwesenheit der Familien und Sippschaften. Diese weilen in nächster Nähe ihrer Teuren und feuern sie mit ermunterndem Zurufe an. Die Schlacht beendet meist der Besitzer des Kampfplatzes, der hierzu eine auserlesene Schar befehligt. Wenn sie nicht in den Krieg ziehen, kommen sie zu geselligen Trinkgelagen zusammen. Auch hier pflegen sie des Gesanges, der sich aber von dem Schlachtgeschrei wenig unterscheidet. Tag und Nacht durchzuzechen gilt keinem als Schande. Versöhnung von Feinden, Abschluss von Eheverbindungen, der beliebte Tauschhandel mit Vieh und sogar die Wahl der Häuptlinge wird meist beim Becher beraten. Selten spricht einer allein, häufig alle zusammen. Jeder legt ohne Rückhalt seine Meinung dar und hält daran fest. Bei Verschiedenheit der Meinung obsiegt der mächtige Schall der Stimme, nicht die Kraft der Gründe. Am meisten liebt dieses einfache Volk die unbefangenen Scherze. Auch den anderen ist es nicht abgeneigt. Der männlichen Jugend gilt als das höchste Fest die Wehrhaftmachung. Diese findet in den größeren Ansiedlungen statt, wo die Jünglinge in die Liste der Krieger eingetragen werden. Zu diesem Feste schmückte jeder die Kopfbedeckung mit wildem Gefieder. Die Gefolgschaft eines jeden Dorfes zieht dann mit furchterregendem Geschrei in die Stadt ein. Eine eigenartige Musik begleitet sie. Das Fest endet mit größeren Kämpfen, denn ein stilles Leben liebt diese Nation nicht. Das Getränke der Bajuwaren ist ein brauner Saft aus Gerste und Hopfen. Häufig beklagen sie den schlechten Geschmack, niemals enthalten sie sich des Genusses. Ihre Kost ist einfach. Aus Mehl zubereitete Speisen nehmen sie in runder Form zu sich. Die geringe Nährkraft ersetzen sie durch die große Menge. An einigen Tagen des Jahres essen sie geräuchertes Fleisch von Schweinen und beweisen hierbei geringe Mäßigkeit. Prunkvolle Kleider tragen sie nicht. Auch sehen sie nicht darauf, dass diese die Formen schöner erscheinen lassen. Das Oberkleid des Mannes ist kurz und mit Münzen geziert. Das Unterkleid dagegen ist sehr lang, eng anliegend und reicht bis an die Mitte der Brust. Meist ist es aus Leder gefertigt, schützt gegen Hitze und Kälte und ist dem Luftzuge unzugänglich. Das Kleid des Weibes besteht in übereinander gelegten Säcken und lässt über die Schönheit der Körperbildung im Unklaren. So wenig wie auf die äußere Schmückung legt dieses Volk auf die sonstige Pflege des Körpers übergroßes Gewicht. Bäder werden als weichlich verachtet. Die Seife ist selten. Der Gebrauch der Zahnbürste unbekannt. Das Weib. Unähnlich hierin den Vorfahren achtet dieses Volk den Rat der Weiber nicht und glaubt nicht an deren göttliches Wesen. Ihren Aussprüchen horchen sie nur ungern. Doch fehlt nicht alle Verehrung des Weibes. Zu den geselligen Zusammenkünften haben die Weiber Zutritt, ja, sie dürfen sogar mit den Männern aus einem Gefäße trinken. In dieser Gastfreundschaft herrscht eifriger Wettstreit. Auch tanzen die Jünglinge, welchen dies eine Lustbarkeit ist, mit ihnen umher. Bei dieser Übung beweisen sie mehr Fertigkeit als Anmut. Eigentümlich ist die Art, wie sie sich zum Tanze paaren. Sie beweist die Oberherrschaft des Mannes. Der Jüngling, welcher eine Stammesjungfrau gewählt hat, stößt einen grellen Pfiff aus und winkt ihr befehlend mit der Hand. Häufig hört man auch bei diesen Lustbarkeiten plötzlich den Kriegsruf ertönen. Den Weibern gilt es als ehrenvoll, wenn um ihretwillen der Kampf entbrennt. So ist auch die Werbung um sie oft mit Gefahren verknüpft. Hass der anderen, nächtlicher Überfall und Heimscheitelung bedrohen den Jüngling, welcher einer Volksgenossin zuliebe die Gehöfte aufsucht und Mauern erklettert. Das ist es, was ich im Allgemeinen von dieses Germanenvolkes Sitten erfahren habe. Die Eigentumsfanatiker. Kragelfing liegt zwischen Hugelfing und Zeidelhaching. Wenn in Berlin oder in Wien ein großes Ereignis geschieht, so erfährt es der Gouverneur in Sydney um 2 Tage früher als der Bürgermeister in Kragelfing, obwohl es diesen gerade so interessiert, denn er ist ein scharfer Politiker. Kragelfing liegt 5,5 Stunden entfernt von der nächsten Poststation. Und wenn es recht stürmt oder der Botenseppel den Reis Matthias kriegt, dann ist der diplomatische Verkehr aus und gar. So weit ab von der Welt liegt das Dörfel, dass die Schulkinder im nächsten Bezirksamt alle miteinander wissen, wo Hongkong oder Peking liegt, aber keines weiß, wo etwa Kragelfinger auf der Landkarte zu finden ist. Wenn ich der Geschäftsreisende alle halb Jahr einmal den Kramerlenz aufsuchen tät, dann käme wohl nie ein fremdes Gesicht in das Dorf. Denn als Luftkurort ist es noch nicht entdeckt und ein Bad ist es vorläufig auch noch nicht. Da ist es schon eine rechte Freude und eine schöne Abwechslung in der abgeschiedenen Gegend, wenn eine Gerichtskommission herauskommt. Man kann sagen, was man will, eine Predigt ist und bleibt eine Predigt. Und je schärfer sie ist, desto schöner ist sie. Es lässt sich ja nach beim Unterwirt ein vernünftiger Disputat darüber führen, besonders wenn einer dem Pfarrer so gut nachahmen kann wie der Schlaunzentoni. Aber ein Prozess, das ist schon noch etwas viel Schöneres. Wenn so ein Advokat recht habisch ist und ein gutes Malwerk hat, wenn er keinem Recht lässt, nicht einmal Gnaden dem Herrn Landrichter, und das Hinterste vorn und das Vorderste hinterher bringt, alle Wörter so schön setzt und lateinisch redet, dass man meint, es geht Helllicht nicht anders, er muss Recht kriegen. Das ist schon feiner als wie ein Theater. Und dann kommt der andere. Jetzt ist die ganze Geschichte verdreht, jetzt schaut es sich wieder anders an. Alles ist nichts, was der andere gesagt hat, und hat er zwei lateinische Sprüche aufsagen können, weiß der gleich drei, und grad spöttisch macht er sich über den anderen, dass man's mit den Händen greifen kann, wie er Unrecht gehabt hat, bis der andere wieder selber an die Reihe kommt und sein Gesange anfängt. So geht es hinum und herum, bis dem armen Bauermenschen das Drum aus und der Prozess im Kopf herumgeht, wie ein Karussell, das er nicht mehr weiß, hot oder wisst, gewinnt er jetzt oder verspielt er. Darum also, wie gesagt, es geht nichts über einen Prozess. Und wenn es nicht Gottlob sowieso alle Winter in Kragelfing einen geben tät, müsste der Unterwirt für seine Gäste ein Übriges tun und einen anfangen. Für heuer ist schon gesorgt, denn der Ranftelmoser hat den Scheibelhuber eingeklagt. Der Ranftelmoser hat auf dem Guckenbichl einen Acker, gleich daneben hat der Scheibelhuber einen. Zwischen den beiden Äckern ist ein Rhein, das jeder beim Umpflügen wenden kann. Der Rhein ist alle Jahre kleiner worden. Einmal pflügt der Ranftelmoser ein kleines Zipfel weg, das andere Mal der Scheibelhuber, sodass ein rechtschaffener Bauerntrittling schier keinen Platz mehr gehabt hat. Da ist der Ranftelmoser hergegangen, hat in den Rhein einen Pflock eingeschlagen und einen Ausspruch getan, dass der Scheibelhuber um keinen Zoll weiter mehr gegen ihn pflügen darf. Der Scheibelhuber meint, so mir nichts, dir nichts, lasst er sich kein March, eine Feldmarke, hinsetzen, reißt den Pflock heraus und pflügt justament mit Fleiß gleich wieder ein paar Zoll von dem Rhein weg. Jetzt geht es natürlich nicht mehr anders. Jetzt muss advokatisch geklagt werden. Und wer das nicht glaubt, der soll nur nach Kragelfing gehen und bei den Bauern anfragen, ob nur ein einziger da ist, der es anders sagt. Also steht der Ranftelmoser an einem schönen Frühlingstag in der Früh um 4 Uhr auf, legt das schöne Gewand an und marschiert mit seinen nagelneuen Glanzstiefeln in den taufrischen Morgen hinaus. Die Sternlein stehen noch am Himmel und der Mond schaut silbern über den Zeidelhachinger Forst herüber. Die Vogel aber, welche schon das Singen anheben und ein feiner roter Streifen im Osten, deuten den nahen Morgen an. Der Ranftelmoser freilich sieht und hört von dem nichts. Er ist in Gedanken versunken und knarzt mit seinen neuen Stiefeln tapfer fürbass. Bloß am Guckenbichel steht er eine kleine Weile still und lacht so recht pfiffig. »Wart, Lump, dir reibis eine!« In dem stoßt er auf einen mäntisch großen Stein. Und weil die Bründelwiesen vom Scheibelhuber gerade so schön bei der Hand liegt, schmeißt er ihn hinein. Dann geht er wieder weiter, einen Schritt vor den anderen, stundenlang. Die Sonne ist schon heroben und steigt alleweil höher und höher. Bald links, bald rechts taucht ein Kirchturm auf und der Morgenwind tragt die Glockentöne herüber, die zur Frühmesse einladen. Der Ranftelmoser achtet es nicht. In den Wiesen stehen die Bauernleute und rufen den Landsmann an. Der Ranftelmoser hat keine Zeit zum Antwort geben, nicht einmal zum Einkehren, wenn ihn auch der Oberwirt in Zeidelfing noch so schön einladet. Hilft nichts, unterwegs isst er im Gehen das Stückel Brot, was ihm die Bäuerin mitgegeben hat. Und so steht er richtig Schlag 11 Uhr an der Kanzleitür beim Herrn Advokaten. Ah, der Ranftelmoser. Freut mich, wieder einmal das Vergnügen zu haben. Was führt Sie so weit her? Und jetzt erzählt er sein Leid dem Herrn, der ihm freundlich zuhört. Was der Scheibelhumpe überhaupt für ein schlechter Kerl ist, der niemals keine Ruhe nicht gibt. Und wie er es ihm schon so oft gemacht hat, wie er in seinen Grund hineinpflügt und wie er zu guter Letzt das March herausgerissen hat. Muss er sich das gefallen lassen? Und gibt es kein Recht gar nicht mehr? Das muss er wissen, da hat er einen festen Bestand darauf, und wenn es noch so viel kosten tät. Der Advokat schüttelt bedächtig den Kopf und meint, es sei so eine Sache. Jedenfalls kommt es auf den Augenschein an. Aber umsonst fahrt man nicht nach Kragelfing hinaus, so schön es auch dort ist. Zunächst einmal gehört ein Vorschuss her, so 100 Mark, bis die Maschine im Gehen ist. 100 Mark? Die zahlt der Ranftelmoser gern. Er zieht aus irgendeiner Gegend seiner lederen Umhüllung ein rotes Schnäuztüchel und breitet es auf dem Schreibtisch aus. Dann knöpfelt er bedächtig die Zipfel auf und zieht das untere Ende eines blauwollenen Strumpfes hervor. 34 harte Taler zählt er auf, einen nach dem anderen, und keiner reut ihn. Die 2 Mark, welche er herauskriegt, steckt er in die Gilet-Leibel-Westentasche. »Ranftelmoser«, sagt der Advokat und klopft ihm auf die Schulter, »Ranftelmoser, jetzt hat's was. Das gibt eine Klage auf Besitzstörung wegen Turbatione Possessionis, wenn wir's nicht gleich gar mit dem Interdiktum unde wie anpacken.« Da zückt's dem Ranftelmoser das Maul auseinander, dass ihm beinahe die Ohrwaschel hineinfallen vor lauter Vergnügen. »Ist nicht leicht scharf genug«, meint er, »Herr Advokat, ist nicht leicht scharf genug für den Scheibelhuber. Reimen Sie's ihm nur recht lateinisch hin. Und jetzt adies, Herr Doktor.« Damit geht er, und eine solche Freude herrscht in seinem Herzen, dass die Leute auf der Straße es ihm über das Gesicht ansehen und ihm nachblicken. Das ist einmal ein fideler Bauer. Der hat gewiss ein gutes Geschäft gemacht. Beim Schorbräu überlegt sich der Ranftelmoser, ob er nicht hineingehen und sich eine Maß kaufen soll. Aber sparen muss der Mensch, denkt er, und geht daran vorbei. Er holt sich in einem Schweinmetzgerladen einen halben Kranz geselchte Würst und geht wieder für Bass auf Kragelfing zu. Unterwegs säbelt er die Geräucherten zusammen und hält verständige Zwiesprach mit sich selbst, wie er das vor Gericht hinstehen wird, wie er den Scheibelhuber ärgern wird. Auf den Abend um 8 Uhr ist er wieder daheim. Und wenn sich die Kragelfinger auf eine Physiognomie verstehen, dann haben sie merken können, dass es beim Ranftelmoser was hat. »Bayerin«, sagt er noch, als er steinmüde im Bett liegt, »Bayerin, dem Scheibelhuber, hab ich was ins Wachsel druckt. Ich werd's mir übersinnen, ob ich die Geschichte am Ende gar doch kriminalisch mach.« Die mehreren Sachen haben 2 Seiten, und hinter sich schaut es oft anders aus als vorn. Umgekehrt ist auch gefahren, und zum Raufen gehören allemal 2, einer, der hinhaut, und einer, der herhaut. Beim Prozessieren ist es gerade so. Und darum wollen wir schauen, was etwa der Scheibelhuber zu der freundlichen Überraschung sagt. Er sitzt auf der Bank vor dem Haus, raucht ein Pfeifel und sinniert. Es fällt ihm ein, wie er den Bräumeister von Dachau voriges Jahr mit der Gersten geschlenkt, also angeführt hat, und den Veitl in Eichach mit der Kuh, die gleich 3 gesetzliche Fehler gehabt hat, und alle sind zu spät entdeckt worden. Da erhält ein wohlwollendes Lächeln seine harten Züge, wie die Romanschreiber sagen, und heitere Zufriedenheit glänzt in seinen Augen. Es ist ein recht friedsames Bild. Er schaut an dem Birnbaum hinauf und gibt Acht, was der Stadl für Spitzbubereien macht, wie er so schlau von dem Astel herunterschaut und dann einen recht lauten Pfiff tut, gerade als wollte er den Scheibelhuber erschrecken oder die Katz, die allweil zu ihm hinaufblinzelt. In dem biegt gerade der Briefbot beim Schmied um die Ecke herum. Er wird schon wieder ein Schreiben an den Bürgermeister haben, eine amtliche Zustellung, denn die Privatbriefe besorgt der Botenseppel und tragt gewiss nicht schwer daran. »So ein Bürgermeister ist doch ein geplagter Mensch«, denkt der Scheibelhuber. »Alle Augenblick wird er gefragt, wie und wo, und muss Rede und Antwort stehen für andere Leute.« Und wenn der hinterste Gütler oder Häusler mit Fleiß die Wappelmark nicht aufpappt, blasen sie im Bezirksamt drin dem Bürgermeister einen Landler auf. Möcht keiner sein, der Scheibelhuber. Aber was ist denn das? Der Briefbot reibt sich ja auf seinen Hof zu. Wüsst nicht warum. Grüß Gott, Bauer, ich habe eine Zustellung für dich. War nichts wieder. Wirst doch schon irrig sein, Langemeier, und den Bürgermeister meinen. Der Briefbot Langemeier war aber nicht irrig. Es ist kein anderer gemeint gewesen als der Scheibelhuber, der sich jetzt von der Bäuerin die Brillen bringen lässt und das Schreiben bedächtig öffnet. Klage des Advokaten Biertimpfel namens Corbinian Ranftelmoser, Bauer in Kragelfing gegen Castulus Scheibelhuber, Bauer da selbst wegen Besitzstörung. Himmellauton! Ranftelmoser, wenn du jetzt über den Zaun schauen könntest, was müsstest du für eine Freude haben? Krebsrot ist der Scheibelhuber vor Zorn, und nach jedem Satz, den er aus der Schrift zusammenbuchstabiert, tut er einen abscheulichen Ausspruch. So ist's recht. Jetzt weiß er, warum er das March herausgerissen hat. Jetzt sieht er, dass der Scheibelhuber nicht bloß Kegel schreiben darf, und der Ranftelmoser müsst aufsetzen. Endlich ist er am Schluss des Lesschreibens angelangt, wo es heißt, der Beklagte soll sämtliche Kosten des Rechtsstreites tragen. Ja, halt auf ein bissl. So schnell geht es ja nicht beim Castulus Scheibelhuber, Büchelbauer von Kragelfing. Es gibt noch ein Gesetz im Land und Advokaten genug. Eine Verhandlung muss her und ein Augenschein, und auf den Schwur muss der Ranftelmoser hingetrieben werden. Richtig, am anderen Morgen knarzen wieder ein paar Glanzstiefel auf dem lehmigen Feldweg. Diesmal ist der Scheibelhuber, der Fuchsteufelswild mit dem Gehstecker links und rechts in die Grashalme hineinhaut und dabei eine Rede einstudiert für den Advokaten in München. Und um dieselbe Zeit, wann die Sonne am höchsten über Kragelfing steht, legt in der Stadt drin der Kanzleischreiber einen blauen Aktendeckel vor sich hin, schreibt fein säuberlich darauf: Ranftelmoser kontra Scheibelhuber, und wickelt einen langen Spogat darum. Er denkt wohl nicht daran, was er da alles eingebunden hat. Wie viel Zorn, Verdruss und Kummer, wie viel sauer erspartes Geld. Und der Scheibelhuber denkt auf dem Heimweg gewiss auch daran zu allerletzt. Jetzt ist es schon, wie es ist, und muss halt weitergehen. Und es geht auch weiter. Während die zwei Kragelfinger draußen in der Glühhitz arbeiten den ganzen Sommer lang und froh sind um jedes Büschel Heu und Stroh, das sie gut heimbringen, werden in der Stadt so viele Bogen Papier verschrieben in Sachen Ranftelmoser kontra Scheibelhuber, dass man damit den ganzen Guckenbichelacker zudecken könnte. Die Akten werden von selber alleweil dicker, und wie im Herbst die Felder leer gestanden sind, ist eine Gerichtskommission hinausgekommen. Die Leute von Hugelfingen, Kragelfing und Seidelhaching haben sich eingefunden wie bei einem Wettrennen oder einer anderen Lustbarkeit. Jeder ist glücklich gewesen, der als Zeuge vernommen ist, denn nichts hat dem Bauer lieber, als wenn das aufgeschrieben wird, was er sagt. Die Herren setzen es so schön hochdeutsch, dass es sich justament ausnimmt wie etwas Gedrucktes und ganz Gescheites. Außerdem hat man Gelegenheit, die Herren vom Gericht und die Advokaten recht genau zu beobachten, was sie sagen und was sie dabei für eine Miene aufsetzen. Zu guter Letzt leidet das Zeugengeld eine Maß beim Unterwirt, wo man jetzt beinahe jeden Tag zusammenkommt und seine Meinung abgibt. Am Tage Cordula, dem 22. Oktober, ist dann das Urteil herausgekommen. Die Ranftelmoserin hat keine Freude gehabt über das Namenstagsgeschenk. Es hat in dem Schreiben freilich geheißen, dass der Scheibelhuber den alten Zustand herstellen muss, aber der Ranftelmoser auch. Und weil jeder einen Teil Unrecht gehabt hat, muss jeder die Hälfte von den Kosten tragen. Aber trotzdem war sie froh, dass die Geschichte endlich vorüber war. Vielleicht würden die Mahnerleid doch wieder gut miteinander. Es ist ja arg genug gewesen, dass sie so lang mit der Scheibelhuberin keinen Diskurs mehr hat führen dürfen. Und es ist auch nach und nach so gekommen. Weil keiner den Prozess gar und ganz verloren hat, hat jeder glauben können, dass er doch in der Hauptsache der Gewinner war. Es lässt sich aus jeder Sache etwas Gutes herausfinden. Und zuletzt darf man nicht vergessen, dass die Reputation von jedem durch den Prozess gewonnen hat. Ein halbes Jahr hat er gedauert. Die Advokaten haben schön geredet und Lateinisch ist schier mehr gespracht worden wie Deutsch. Also, Ranftelmoser, was willst noch mehr? Die Fretter im Dorf möchten auch diesmal eine Gaudi haben. Jetzt haben sie noch einmal so viel Respekt vor den Zweien. Bloß der Häusler Felberhofer hat einmal den Scheibelhuber im Wirtshaus spöttisch gefragt, was denn der ganze Guckenbichelacker kostet, wenn 3 Händvoll davon schon 300 Mark wert sind. Der habe nichts. Das Tröpfel, das Armselige.